Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern, von wo aus auch immer Sie uns zuschauen mögen. Ich begrüße Sie jetzt zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Mittwoch, dem 28. Mai 2025, Ihr unverzichtbarer Kompass im Tohuwabohu der Gegenwart. Heute übrigens vorgezogen schon die Vorschau auf die neue gedruckte Weltwoche. Bleiben Sie unbedingt dran. Doch jetzt zunächst ein Live-Read, eine gesprochene Werbeanzeige. Die Kernenergie erlebt weltweit gerade eine Renaissance. Moderne Kernkraftwerke SMRs sind kleiner, sicherer, günstiger, leistungsstärker und sauberer als die Vorgängergenerationen. Neue Technologien und die Kernfusion machen diese Fortschritte möglich. Auch in der Schweiz wird der Ruf nach der neuen, sauberen und zuverlässigen Kernenergie immer lauter, um die Energiesicherheit langfristig zu gewährleisten. Und das ist natürlich auch außerhalb der Schweiz der Fall. Die Diskussion allerdings dort erst noch zäh in die Gänge kommend. Am Freitag, dem 27. Juni 2025, findet im Hotel The Dolder Grand in Zürich der Arnova Nuclear Energy Summit statt, eine ganztägige Investitionskonferenz. Auf dem Programm stehen Präsentationen führender internationaler Experten zu den wichtigsten Themen. Die Konferenz soll den Teilnehmern ein umfassendes Verständnis der globalen Renaissance der Kernenergie und der damit verbundenen Investitionsmöglichkeiten vermitteln. Viele der Referenten präsentieren ihre Ideen und Erkenntnisse zum ersten Mal in der Schweiz und in Europa. Zum Beispiel Jake DeWitt von Oklo Inc., einem Unternehmen aus den USA für fortschrittliche Nukleartechnologie, das revolutionäre kleine und modulare Reaktoren entwickelt. Oder Brian M. Smith, der Leiter der Reaktorentwicklung beim US National Laboratory in Idaho. Aus der Schweiz sind SVP-Nationalrat, das ist also ein Abgeordneter aus unserem Bundestag, könnte man sagen, jetzt simultan übersetzt, und Energiespezialist Christian Imark sowie René Sarafian, stellvertretender Werksleiter des Kernkraftwerks Gösgen-Däniken, dabei. Moderiert wird die Konferenz von mir, Roger Köppel, Chefredaktor und Verleger der altehrwürdigen, großartigen Weltwoche. Zur Registrierung zum Arnova Nuclear Energy Summit gelangen Sie über diesen Link: arnova.com/nuclear2025. arnova.com/nuclear2025. Das ist also wirklich interessant. Und wir bewegen uns da sozusagen an der avantgardistischen Schnittstelle zur Zukunft. Das sind die Debatten, die man ja auch politisch führen müsste. Ende des Live-Reads, Ende der gesprochenen Werbeanzeige. Die Weltwoche, ihre wöchentliche Wundertüte an Meinungsvielfalt. Und erlauben Sie mir diese Feststellung, aber ich glaube, Deutschland vor allem braucht mehr Meinungsvielfalt. Sie brauchen mehr Streitkultur, mehr Auseinandersetzung, mehr Debatte. Denn das, was Sie haben, das ist mein Eindruck, das teilt sich da über die Landesgrenzen mit, das ist einfach Meinungseinfalt. In mancherlei Hinsicht, vor allem immer dieser Moralismus, dieser gebieterische, geradezu hackenschlagende, arrogante Moralismus, der immer wieder den Eindruck zu erwecken versucht, als sei es verboten, zu bestimmten Themen eine andere Meinung zu haben. Und so verrennt sich die deutsche Politik mal um mal, diese Marschkolonne der Gleichgesinnten, nach wie vor, auch jetzt wieder. Und wir haben ja dieses gewaltige Tohuwabohu, dieses Durcheinander bezüglich der Aussagen des Bundeskanzlers jetzt zu den Reichweitenbeschränkungen von Waffen zugunsten der Ukraine. Da ist wieder heillose Verwirrung eingetreten und stramm wird jetzt da wieder entsprechend herummoralisiert. Die Tragik beim Ganzen, ich komme darauf dann später noch zu sprechen, bleiben wir bei der aktuellen Weltwoche. Sie brauchen mehr Meinungsvielfalt in Deutschland. Robert De Niro, Glanz und Elend, ein Kinogott versenkt sich. Das ist die Titelstory. Ich habe ihr ja schon Versuche unternommen, als ehemaliger Filmkritiker mich an dieses ehemalige Idol kritisierend, hinterfragend heranzutasten. Ein Work in Progress hier nun zur Titelgeschichte vollendet. Urteilen Sie selbst, Robert De Niro, der einst großartige Schauspieler, hätte er doch nur geschwiegen, hat sich allerdings auch als Schauspieler zusehends in minderen Rollen verschwendet. Und zuletzt ja groß der Auftritt hier am Filmfestival von Cannes, das ja fast schon zu einer Art Hochamt der Trump- und Zeitkritik geworden ist. Ja, Schuster, bleib bei deinem Leisten. Bundesamt für EU-Justiz, das ist interessant, vielleicht auch aus deutscher Sicht, weil sie sehen, dass eben auch die Behörden in unserem Land, in der Schweiz, im Banne dieser Europäischen Union stehen und dass der Versuch unternommen wird, und das haben sie eben in Deutschland auch ganz ausgeprägt, dass eben EU-Recht an den eigenen Parlamenten vorbei ins Land geschmuggelt wird oder in der Schweiz dann eben geschmuggelt werden soll. Dieses Thema, das im Grunde die deutschen Abgeordneten, also die von ihnen beauftragten Parlamentarier, gar nicht mehr die Gesetze bestimmen im eigenen Land, dass über 80, gegen 90% der Gesetze, die jährlich in Deutschland verabschiedet werden, gar nicht von ihrem Parlament letztlich in Kraft gesetzt werden, sondern sozusagen im Direktvollzug, im direkt eingeflogen werden über die Europäische Union. Das sind schon sehr bedenkliche Entwicklungen, die übrigens auch von deutschen Politikern früher noch kritisiert wurden. Ich erinnere an den Ex-Bundespräsidenten Roman Herzog. Doch solche Töne hört man heute überhaupt nicht mehr. Man steht eben zusammen in dieser, ja eben Kampfgemeinschaft, in dieser Koalition der Willigen. Überall sieht man Feinde, den Klimawandel, Russland, die Viren. Und so fügt sich das Ganze zu einer, ja eben Meinungsphalanx, zu einer Marschkolonne, und Abweichung, Hinterfragung wird nicht geduldet. Und die Medien, die das Ganze aufmischen sollten, das sind die größten Einpeitscher. Die Medien sind heute eine Kriegspartei der Eskalation in der Bundesrepublik. Studenten irren immer, ja, der kindische Zeitgeist, man vergöttert das, was Studenten sagen, aber Studenten haben in ihrem Leben ja noch gar nichts geleistet, aber sie haben freie Fahrt, auch in der Öffentlichkeit, und das, was Studenten sagen, ist eben meistens falsch. Das ist das Thema des Artikels, jetzt die politischen Einschätzungen der Studentenschaft. Christoph Mörgeli: an Universitäten wird zuverlässig für das Falsche demonstriert. Nicht nur in der Bundesrepublik, auch in Österreich, auch in der Schweiz, selbstverständlich. Wir haben die Grazer Bürgermeisterin getroffen. Ich bin keine Linke, ich bin Kommunistin. Das Weltbild von ganz weit außen. Und wir haben auch zum Thema China ein hochinteressantes Interview mit einer Historikerin, die sich da anders äußert, die Ökonomin Keu Jin. Ökonomin, nicht Historikerin, aber sie kennt auch die Wirtschaftsgeschichte. Die Keu Jin räumt mit Klischees auf: Chinas Wirtschaft ist extrem dezentralisiert. Ja, die Welt ist interessant, und es ist eben nicht alles immer so schwarz-weiß und eindeutig, wie es eben vor allem da diese Stanzwerke, die Meinungsstanzwerke, da die Meinungsschlossereien der Medien gerne hätten. Neuordnung der Welt, Unordnung in Europa, Neuordnung der Welt, hochinteressant. Es verändert sich da einiges, die Welt wird multipolarer, natürlich mit Spannungen. Es gibt auch Kriege aufgrund von Interessen, Verletzungen, Interessenskonflikten, Neuordnung der Welt, Unordnung in Europa, eine Standortbestimmung aus Schweizer Sicht. Ich freue mich sehr, ich halte einen Vortrag in Frankfurt am Campus Frankfurt School, Saal Audimax, Frankfurt am Main, Adikes Allee 32 bis 34. Bitte melden Sie sich an, weltwoche.de/Frankfurt, weltwoche.de/Frankfurt. Beginn 19 Uhr, Türöffnung 18 Uhr, Eintritt 25 Euro. Am 16. Juni 2025, ja, aus schweizerischer Sicht, und ich lade Sie ein, da auch mitzudiskutieren. Da wird eben nicht das absolute Mantra und das Evangelium widerspruchsfrei verkündet von der Kanzel und alle sollen dann andächtig klatschen. Es freut mich natürlich, wenn es Applaus gibt und wenn meine Ausführungen auf Anklang stoßen. Aber das Wichtigste als Journalist, was ich machen kann, ist ja Denkanstöße zu vermitteln, auch Provokationen zu lancieren. Und Provokation kommt ja vom lateinischen provocare. Provocare, hervorrufen. Man möchte etwas hervorrufen, eine Diskussion, eine Debatte, einen Streit, und zwar einen Streit um Argumente, ein Ringen um verschiedene Interpretationen der Wirklichkeit. Das ist das Wichtigste, was wir in der Demokratie pflegen müssen. Rede und Gegenrede. Und es ist ja das Verrückteste in unserer Zeit, vor allem auch hier wieder in Deutschland, dass alle über Demokratie reden, aber man möchte eigentlich gar keine andere Meinungen haben. Demokratie heißt, dass wir uns alle einig sind. Widerspruch verboten. Das ist das Gegenteil von Demokratie. Aber das lese ich jeden Tag in den Zeitungen. Es ist also wirklich, ich sage Ihnen, Deutschland im Moment hier ein Stoßseufzer des Deutschlandbefürworters. Deutschland ist also ein anstrengendes Land im Moment. Ich empfinde, aber vielleicht geht es ja nur mir so, ich empfinde das Gesprächsklima, in Anführungszeichen, sofern wir überhaupt von einem Gespräch reden wollen, das empfinde ich als extrem angestrengt. Und ich muss auch sagen, dass die Tenöre, die da freie Fahrt haben in den öffentlich-rechtlichen Medien und da bis zum Abwinken in den Talkshows herumgereicht werden, die treten immer so auf, als sei eben ihre Ansicht, ihre Grundhaltung, als sei die alternativlos. Und man vertritt das auch mit einer recht selbstbewussten Überheblichkeit, eben mit dieser gebieterischen, reitpeitschenhaften Allüre, eben Widerspruch verboten. Jeder, der was anderes denkt, ist da irgendwie schon moralisch anrüchig, ja, mit dem redet man doch nicht, das geht doch nicht, der hat sich irgendwie auch ins Abseits manövriert und so weiter. Also die Selbstverständlichkeit, mit der da einfach das Gespräch außer Kraft gesetzt wird, die engen Korridore, sofern man überhaupt noch von Korridoren der Meinung sprechen will, das ist schon interessant. Also ich habe gedacht, bei der Corona-Pandemie habe das Ganze irgendwie ein Ausmaß erreicht, das wirklich, ist ja auch damals auch kritisch gesehen worden, aber irgendwie dieser Ukraine-Krieg hat hier diesen deutschen Moralfimmel noch einmal ganz massiv entflammt. Ja, man versucht irgendwie, das so kommt's rüber, man versucht irgendwie zwanghaft zu zeigen, ja, wir stehen doch auf der richtigen Seite gegen das Böse und versuchen, das Gute zu machen. Wir versuchen doch so gut zu sein hier in der Bundesrepublik. Und gerade dieses Bestreben, so unglaublich gut zu sein, führt dann eben zum Unguten, manchmal sogar zum Bösen. Alt-Weiß-Männlich hatten wir genug. Liste E, Patriarchat zerschlagen, Hochschule für alle. Das ist ein Bild vom Campus der Universität Münster. Münster übrigens auch in der Schweiz eine ganz große Adresse der Uni, weil dort der berühmte Philosophielehrer Joachim Ritter lehrte. Und Joachim Ritter war ein ganz wichtiger Impulsgeber des bürgerlichen Denkens in der Nachkriegszeit. Übrigens eine nicht so bekannte, aber wirklich ganz große Erscheinung der deutschen Universitätslandschaft mit vielen bedeutenden Schülern, unter anderem dem Ernst Wolfgang Böckenförde, dem verstorbenen Verfassungsrichter, dann aber auch Hermann Lübbe, der in der Schweiz als Philosophieprofessor an der Universität Zürich prägend tätig war. Und hier habe ich ein Bild bekommen eben von einem Studenten der Uni Münster, der gesagt, die CDU-Plakate und so weiter, die würden alle mal abgerissen. Von AfD-Plakaten ist sowieso nichts bekannt. Das ist ja, wäre ja völlig ausgeschlossen. Da nehme ich an so einer Uni. Da bist du selber am Schluss dann selber an so einem Pfahl angebunden. Nein, aber die Einseitigkeit, mit der eben da einer CDU-nahe Wahllisten, die würden da eben weggefetzt, weggehauen und dann käme da ein Ausruf, alt-weiß-männlich, hatten wir genug. Stellen wir uns vor, schreibt mir da ein Student, jung arabischer Migrationshintergrund haben wir genug. Also wenn so ein Plakat käme mit so einem Inhalt, dann würde ja sofort der Verfassungsschutz kommen. Also das ist jetzt ein gutes Zeichen, dass auch an den Unis die Studenten merken, dass die Meinungskammern, da diese Gummizellen der Einheitsmeinung, der Meinungseinfalt, dass die allmählich so eng und beklemmend werden, dass es wirklich nicht geht. Vielen Dank für diese Einsendung und diese Einschätzungen. Die heillose Verwirrung um die Taurus-Marschflugkörper. Ja, der Friedrich Merz, der Kanzler, der eben auch alles richtig machen will und deshalb vieles falsch, der hat Verwirrung ausgelöst mit seiner Aussage, die ich gestern auch kommentiert habe. Man habe ab sofort beschlossen, keine Reichweitenbeschränkungen jetzt mehr bei Ukraine-Waffen zuzulassen. Jetzt ist er von seinen eigenen Leuten korrigiert worden, auch von anderen Ländern. Ja, diese Reichweitenbeschränkungen gäbe es sowieso nicht mehr. Und nun kommt die Frage auf, ja, wird er auch den Taurus liefern? Weil der Taurus wäre ja die reichweitenstärkste Waffe, die man der Ukraine zur Verfügung stellen könnte, mit der Möglichkeit sogar im Tiefflug Moskau anzugreifen. Eine unglaubliche Eskalation, dies vor dem Hintergrund natürlich der ganzen historischen Altlasten, dass es faktisch ja den Versuch gegeben hat, einen Völkermord in Russland, in der Sowjetunion durchzuführen, damals im Zweiten Weltkrieg durch die Wehrmacht, durch diese hitlerschen dann auch Verbrecherverbände, die dort gewütet haben. Und das ist ja eine, auch jetzt eben gerade aus russischer Sicht, aber auch viele Deutsche sehen das natürlich ganz extrem kritisch. Das ist vor diesem Hintergrund natürlich von höchster Brisanz. Kurzum, das große Thema heute Morgen in den Zeitungen sind diese verwirrenden Aussagen, die nun auch bei den Merz-Sympathisanten, bei der Merz-Lobby in den Medien ganz massiv hier doch zu einer gewissen Kritik Anlass geben. Natürlich Kritik, die immer darauf zielt, den Kanzler eigentlich zu noch mehr Entschlossenheit und noch mehr Waffen gegen Russland zu motivieren. Also die Medien, wie ich schon gesagt habe, eine Kriegspartei der Eskalation. Die Russen haben auf diese Aussagen auch reagiert und da sagt der Sprecher des Kremls, Dmitri Peskov, dass auch er beobachte, dass hier eben von Seiten der Journalisten versucht werde, die Politiker auf eine immer radikalere Politik gegen Russland einzuschwören. Interessant, wenn man da auch etwas in die russischen Medien hineinschaut, da gibt es ja auch viele, auch angesehene Militärblogger, die im Wesentlichen, soweit ich das beurteilen kann, immer den Frontverlauf und die Entwicklung richtig wiedergegeben haben. Einer ist der, aber Juri heißt der Podolyaka, ein Ukrainer, der aber da jetzt der Ukraine kritisch berichtet. Und dieser Podolyaka, der wird oft zitiert in von verschiedenen auch westlichen Quellen. Und Podolyaka kommt zum Schluss, und das möchte ich einfach hier mal einstreuen als Gedanke. Er sagt, im Grunde sei das, was jetzt auf dem Schlachtfeld passiert, entscheidend. Nicht das, was um die Verhandlungsbemühungen, die diplomatische Atmosphäre da passiert, sondern die Russen würden versuchen, jetzt auf dem Boden militärisch Tatsachen zu schaffen, auch für die Verhandlungen, weil die Russen eben der westlichen Seite nicht misstrauen und leider haben sie guten Grund, der westlichen Seite nicht zu misstrauen. Also da würde die Diplomatie jetzt ganz entscheidend auf dem Schlachtfeld vorgespurt. Das deckt sich übrigens mit Aussagen, die ich Ihnen hier auch schon vorgestellt habe, diese Harvard-Studie kürzlich, wo ebenfalls in dieser Richtung argumentiert wurde. Dann bei Sandra Maischberger eine prominente Runde gestern Abend, übrigens sollte dieser Tage auch Klaus von Donani wieder einen Auftritt haben bei der bekannten deutschen Talkshow-Moderatorin mit seinem neuen Buch «Nationale Interessen», das wir Ihnen hier schon vorgestellt haben, auch mit einem Interview mit Klaus von Donani. Sandra Maischberger wird dieser Tage auch mit dem Hamburger ehemaligen Bürgermeister sprechen, dem Grand Old Man der deutschen Sozialdemokratie. Und gestern in ihrer Sendung hat sie dann eine Einschätzung gebracht, die da in den Zeitungen zitiert wird. Sie hat den Vorstandsvorsitzenden des Axel Springer Verlags, Matthias Döpfner, der in der Sendung war, daran erinnert, es gäbe einen großen Unterschied zwischen einem Wahlaufruf und einer Meinung, die man diskutiert. Das finde ich jetzt auch typisch. Das ist eine typisch deutsche Aussage. Es gibt also einen Unterschied zwischen einem Wahlaufruf und einer Meinung, die man diskutiert. Also ist ein Wahlaufruf keine Meinung, die man diskutieren kann. Sie haben darüber gesprochen, über Elon Musk und seinen Wahlaufruf zur AfD, und das sei eben eine Meinung. Das heißt also keine Meinung, die man diskutieren könne. Ja, aber die deutschen Medien und nicht zuletzt diese Talkshows, das sind ja permanente Wahlaufrufe, und zwar Wahlaufrufe Wahlaufrufe zur Nichtwahl der AfD. Sind das also auch keine Meinungen, die man diskutieren sollte? Also ich meine, an solchen offensichtlichen Abstrusitäten können Sie ablesen, dass da einiges nicht im Lot ist. Dann haben wir eine Jette Nitzart. Ich habe die nicht gekannt, von den Grünen. Und die ist jetzt mit einem T-Shirt aufgefallen. Ich glaube, ACAP heißt das. All Cops are Bastards. Das hat sie getragen. Also Polizistenhass in Reinkultur. Das ist eben die Radikalität der sogenannten Mitte oder der grünen Mitte. Und wenn das natürlich gewissermaßen unbestritten hier einfach mehr oder weniger freie Fahrt hat und als lässlich interpretiert wird, dann müssen Sie sich nicht wundern, wenn alles, was nur auch leicht rechts von der Mitte ist, sofort unter Extremismusverdacht steht, wenn dieser Extremismus gewissermaßen sich mittlerweile in der Mitte angesiedelt hat. Aber hier gibt es jetzt zumindest etwas Kritik, also an den Grünen. Da merken jetzt allmählich auch die deutschen Medien, dass diese Grünen eben doch auch eine radikale Partei sind, zumindest extremistische Leute in ihren Reihen haben. Also wenn jetzt auch hier wieder ein AfDler mit einem äquivalenten Spruch auf einem T-Shirt auftreten würde, dann können Sie sich auch dreimal ausdenken, was dann passiert ist. Verwirrung um Ansage von Merz, das ist auch die Hauptschlagzeile in den österreichischen Medien. Kann Kiew jetzt Raketen Richtung Moskau feuern? Brandgefährlich, was hier gemacht wird. Hier Friedrich Merz, ich verstehe das einfach nicht, dass die Deutschen da noch sich jetzt plötzlich auch hier wieder bemüßigt fühlen, ganz vorne dabei an der Eskalationsschraube drehen zu wollen, wenn auch nur an der rhetorischen. Litauens Präsident Gitanas Nauseda hat schärfere EU-Sanktionen gegen den Kreml gefordert. Wir müssen ein 18. Sanktionspaket vorbereiten, das wirklich einem Molotow-Cocktail gleicht. Ja, das ist die Sprache der westlichen Demokratie, verteidigt ein Molotow-Cocktail. Aber wissen Sie, ich habe eher das Gefühl, dass dieser Molotow-Cocktail der Sanktionen die eigene Seite dann abfackelt und eben die Europäer viel stärker trifft als die Russen, weil die Russen eben mit ihren Rohstoffen too big to fail sind. Natürlich sind sie auch nicht unverwundbar, aber diese Sprache halte ich für verantwortungslos und sie ist eben auch Ausdruck eben dieser kriegsgurgelnden Grundmentalität, die sich völlig verabschiedet hat mental von der Möglichkeit einer erfolgversprechenden Diplomatie. Ich habe in der Schweizer Ausgabe darüber gesprochen, das ist das ganz grosse Problem, dass die politischen Eliten, viele politischen Führer, Politiker da im Westen, in Europa, die sind unwillig und unfähig, diesen Krieg anders zu analysieren als in den Schablonen des Zweiten Weltkriegs mit Projektionen auf die russische Seite nach den bekannten Mustern. Das ist eben schwer irreführend und eben auch gefährlich, weil man sich dann extrem verrennt mit solchen Hypothesen und den Krieg ganz anders dann eben analysiert, beziehungsweise gar nicht analysiert, sondern zum Gegenstand einer Eskalations treibenden Polemik macht, jetzt vor allem da durch solche auch Aussagen. Das ist ein Muster, das sich seit 3 Jahren durchzieht. Der amerikanische Präsident versucht da dagegen zu halten, aber man hat den Eindruck, dass die Medien auch ihn radikalisieren möchten. Podoljaka, das habe ich schon angesprochen, Verhandlungen zweitrangig, alles wird an der Front entschieden. Kreml reagiert auf Aufhebung der Reichweitenbeschränkung westlicher Waffensysteme. Ja, da würden eben auch die diplomatischen Bemühungen torpediert. Dies, meine Damen und Herren, in aller Kürze und Knappheit das Wesentliche des Tages, der Ukraine-Krieg, ganz groß durch die widersprüchlichen Aussagen von Friedrich Merz heute Morgen in den Medien. Dabei hätte doch Deutschland so viele andere Probleme, denen man sich zuwenden müsste, die man lösen müsste. Und man hat auch hier wieder mal den Eindruck, dass man eine außenpolitische Krise nimmt, um von den eigenen konkreten, auch realen Problemen abzulenken. Allerdings mit dem großen Risiko, dass man sich eben durch diese Kriegsrhetorik noch Probleme einhandelt, die viel, viel größer sind und die man dann überhaupt nicht mehr tragen kann. Auch darüber werden wir sicherlich in Frankfurt sprechen am 16. Juni. Ich danke Ihnen ganz herzlich, wünsche Ihnen einen schönen Tag. Und wenn Sie das Auffahrtswochenende genießen, alles Gute. Wir bleiben dran und wir sehen uns spätestens morgen früh wieder hier auf diesem Kanal.